Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Moin, moin, Joshua.
Moin, Philipp, und herzlich willkommen all unseren Zuhörern und Zuhörern zu einer neuen Treecorder-Folge. Und wir haben heute endlich mal wieder einen Gast und Experten dabei. Heute soll es nämlich um das Thema Cybersecurity und Cybersecurity der Zukunft gehen. Und dafür haben wir natürlich den perfekten Gast mit Alexander Karls. Hallo Alexander. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen, da war ich Gast bei deinem Podcast. Und da haben wir so ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen und wir hatten auch ein bisschen mehr Kontakt im Vorfeld von meinem Roman Reset, wo es um Cybersecurity geht und ich so einige Fragen hatte. Und deswegen dachte ich, okay, wir haben in dem Adventskalender in mehreren Episoden über Datenschutz und Cybersicherheit gesprochen. Da habe ich schon gedacht, da müssen wir mal einen Experten haben, weil Philipp und ich sind da definitiv keine Experten. Philipp noch deutlich mehr als ich. Nicht Expertenlevel, aber ich bin so, also die komplette Tulpe. Und also bis auf die Recherchen, die ich halt angestellt habe, aber was halt eher so die Makroperspektive ist, würde ich mal sagen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir mit dir einen echten IT-Fachmann haben, der sich auf Cybersecurity spezialisiert hat. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen da durchführen, was ein Experte für Cybersecurity überhaupt macht und was da genau dein Hintergrund ist. Ich weiß, dass du mir das geschickt hast, aber ich habe nur die Hälfte davon verstanden.
Ich habe mir gerade gedacht, aber Hauptsache, ich habe es dir zusammengeschrieben. Danke für die 5 Minuten meines Lebens. kann ich natürlich gerne machen. Wie du gerade gesagt hast, Alexander Karls, Alex gerne, bin als Senior IT Security Consultant mit über 20 Jahren Erfahrung unterwegs. Im IT-Bereich mache das Ganze mittlerweile für ein Systemhaus, also so nennt man ja Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, irgendwie Server, Netzwerke, Kleinstrukturen und solche Sachen aufzubauen. Das mache ich da seit 7 Jahren mittlerweile und war vorher 14 Jahre lang IT-Leiter in der großen Autohandelskette. Da ist das natürlich auch super wichtig, dass man da guckt, dass die Systeme nicht nur laufen, sondern halt auch sicher betrieben werden. Und ich habe mich selber in meinen vielen Jahren Erfahrung stark auf das ganze Thema rund um Microsoft spezialisiert, also Microsoft Cloud. Na, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich brauche hier irgendwie Office 365, gut, so heißt es nicht mehr, Microsoft 365, wäre ich zum Beispiel einer von den Leuten, die bei uns im Haus dazugeholt werden, um die ganze Umgebung sicher zu konfigurieren. Also mit weiter fertig ist da nicht viel getan. Geht auch, dann hat man halt irgendwann E-Mail und OneDrive und Outlook und solche Dinge, aber man hat halt keinen sicheren Betrieb, vor allem hat man kein Backup. Also Microsoft sichert einem die Daten nicht weg, sondern da muss man sich halt schon selbst drum kümmern. Und was halt jetzt die letzten Jahre immer mehr Phase geworden ist, ist natürlich das Thema Angriffe auf Unternehmen oder auch Angriffe auf Privatpersonen. Das ist ein ganz heißes Thema. Seit der ganzen Nummer da in der Ukraine hat es so wellenförmige Erlebnisse gegeben. Eine Zeit lang war das richtig wild. Dann wurde es auf einmal relativ ruhig mit den Angriffen. Liegt hauptsächlich daran, weil in dem Moment, als die Russen die Ukrainer angegriffen haben, haben halt viele Crews aus der Ukraine, die halt sich auf den Bereich spezialisiert haben, eben deutsche Unternehmen und auch deutsche Privatpersonen anzugreifen, zerstritten, weil die halt gesagt haben, ja sag mal, was macht ihr hier? Wir arbeiten doch hier eigentlich zusammen. Unser Job ist doch eigentlich, Lieschen Müller morgen nochmal auszunehmen und nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie mit Granaten um mein Haus rumschießt. Das ist eigentlich nicht Teil der Abmachung. Ja, und dann gab es halt ein paar Disclosures, das heißt, manche der ukrainischen Angreifer haben halt ihre russischen Kollegen in Anführungszeichen verraten und dann gab es auch natürlich ein paar Festnahmen. So, irgendwann hat sich das aber wieder egalisiert. So ein gutes Jahr später fing es dann wieder von vorne an. Dann gab es auf russischer und auf ukrainischer Seite entsprechend wieder neue Strukturen, die genau nach dem alten Schema weitergearbeitet haben. Und das ist das, was wir halt auch merken. Also wir hängen stark am Weltgeschehen mit dran. Wenn solche Sachen eben wie jetzt der Ukraine-Krieg stattfinden, dann erleben wir das Ende der ganzen Geschichte, weil halt Unternehmen angegriffen werden. Viele Wege führen zurück tatsächlich in Richtung Osten, sei es jetzt der Osten eben direkt rechts von uns oder auch noch viel weiter östlich. Was auch ganz oft ist, ist halt China bei den Angreifern, was wir ganz oft sehen, oder irgendwelche anderen Sachen. Eben jetzt hatte ich letztens ganz viel auf den Philippinen von Angriffen, die daherkommen. Und ja, da haben wir eben gesagt, wir müssen da eben den Unternehmen und auch den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Und deswegen bin ich als sogenannter Vorfallexperte beim Bundesamt für Sicherheit auch zertifiziert. Die haben ein Netzwerk mit Unternehmen wie uns aufgebaut. Und da gibt es das Cybersicherheitsnetzwerk. Und innerhalb des CSN, Cybersicherheitsnetzwerkes, gibt es verschiedene Rollen. Und da bin ich eben in der höchsten Rolle, die man als Einzelperson haben kann. Es gäbe noch eine darüber, das wäre dann, dass das ganze Unternehmen ein BSI-zertifiziertes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit ist. Aber das hat doch ein paar Hürden gegeben, um dahin zu kommen. Und wir haben halt gesagt, nee, komm, lass das. Wir gucken es uns jetzt erstmal an. Jo. Und ich habe letztes Jahr, ich alleine, also wir sind eigentlich zu dritt, die das bei uns im Unternehmen machen, ich habe letztes Jahr alleine 70 Vorfälle bearbeitet. Und da sind wirklich dramatische Sachen dabei. Also wirklich, da rufen Leute an, wirklich so Oma Müller, die hat alle ihre Fotos und all ihre Daten alle zu Microsoft 365 ausgelagert, weil ihr Enkel das halt mal empfohlen hat. Ne? Weil wenn der Computer mal gehackt wird, hin und her, so in dem Fall war nicht der Computer gehackt, sondern irgendjemand hat ihr halt ihren Zugang zu ihrem OneDrive geklaut, hat dann das Kennwort geändert, hat sie rausgeschmissen, auch mit ihrem Handy als sicheres Gerät für Multifaktor-Anmeldungen. Ja, und jetzt hat Oma Müller halt im Prinzip noch ihren Rechner, aber was sie halt nicht mehr hat, sind ihre ganzen Fotos, die da drin sind. Und zum Thema Datenschutz, größeres Problem, sie weiß ja nicht, was tun die Angreifer mit den Bildern, die da drin liegen. Microsoft sagt, ja, puh, hast halt Pech gehabt, hättest du mal vielleicht deine Sachen besser absichern müssen. War wirklich eine Aussage von Microsoft Support, die haben da nicht geholfen, kein Stück. Und ja, jetzt haben wir halt jemanden dastehen, eine deutsche Bürgerin, die gedacht hat, sie macht es jetzt mal richtig und am Ende guckt sie halt auch wieder nur vor die Wand. Und ja, das ist dann schon teilweise wirklich eine krasse Hausnummer, wenn man dann zu Hause sitzt im Homeoffice, so einen Fall bearbeitet und dann auch dokumentiert und dann wirklich noch da sitzt, vielleicht noch mit den Ermittlungsbehörden in Kontakt tritt, die Sache versucht da aufzuklären. Und ja, also das nimmt einen persönlich schon mit. Ne, weil das sind ja alles wirklich Einzelschicksale, die man erlebt. Oder letztes Jahr auch beispielsweise die Sache hatten wir an Pfingsten. Ein Kunde von uns fing irgendwie auf einmal an, tausende von E-Mails durch die Gegend zu schicken. Bei uns kamen auch ein paar davon an. Wir haben uns dann bei dem gemeldet. Gott sei Dank hatten wir die Handynummer vom Geschäftsführer und haben gesagt, bei dir ist gerade was los. Ja, nee, kann nicht sein. Er hat Urlaub. Ja, okay, aber es passiert trotzdem was. Ja gut, dann gucken wir mal drauf. Ein Geschäftsführerkonto übernommen worden von irgendeinem Angreifer, eben Philippinen. Und die haben dann halt eigene Adressen eingestreut auf dem Postfach, weil Reputation, Geschäftsführerreputation ist natürlich super. Wenn der jetzt was schickt, dann muss ich die Mail natürlich aufmachen, weil das ist ja der Chef von der anderen Firma. Ja, oder es ist vielleicht mein Chef, der gerade was schreibt. Also muss ich die Mail natürlich unbedingt jetzt sofort lesen, jeden Link anklicken und jeden Anhang öffnen. Das geht dann halt so lang, bis dann halt die Kuh fliegt. Und das ist in dem Fall auch passiert. Die sind aus dem Automotive-Zuliefererbereich, hat sie am Ende des Tages einen großen Auftrag von einem großen deutschen Autohersteller gekostet, weil die auch gesagt haben, du, wir haben eigentlich einen Vertrag mit euch, dass ihr euch dazu verpflichtet, sichere IT zu betreiben. Jetzt schickt ihr uns hier an dem Tag so viele Mails, die offensichtlich nicht richtig sind. Sorry, mit euch können wir nicht mehr arbeiten. Und das ist halt das Problem. Also das kann ganz schnell richtig kosten. Das kann aber auch Aufträge kosten und Existenzen. Und jeder, der da spart an der Ecke, dem muss ich sagen, ja, du hast aber auch eine Verantwortung als Geschäftsführer. Denn du bist ja derjenige, der dafür sorgen muss, dass deine Mitarbeiter nächsten Monat Gehalt bekommen. Weil die haben halt nicht Millionen über Millionen irgendwo in der Ecke, sondern die haben nur dieses eine Gehalt vielleicht. Und wenn du nicht zahlen kannst, weil deine Firma halt cybertechnisch gerade kaputt ist, müssen die Leute nach 2 Monaten vielleicht ausziehen. So, und das ist ein Problem. Also auch die Ethik, die Verantwortung dahinter, das sind alles so Punkte, die uns halt auch immer mit erwischen.
Ja, vielleicht können wir da ja mal kurz reingehen, weil also viele von uns, ich sage jetzt nicht bewusst nicht alle, wissen, man sollte solche Links nicht anklicken in Mails, die einem komisch vorkommen. In dem Fall war es jetzt ja so, dass die Mail nicht komisch vorkam, weil es halt von der Geschäftsführeradresse kam, klar. Aber was passiert denn dann wirklich, wenn man auf diesen Link klickt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Da würde ich gerne nämlich noch was ergänzen, weil du hast jetzt mehrmals gesagt, also Cyberangriffe. Ich denke dann immer an sowas wie Hackers, ne? Und irgendjemand macht so ein Terminal auf und tippt da ganz viel Code rein und 5 Minuten später heißt es, ich hab's gehackt. So, aber so ist es ja wahrscheinlich nicht. Deswegen möchte ich mich gerne Joshuas Frage anschließen. Ja, was ist denn eigentlich so ein Cyberangriff? Wie funktioniert das per Mail oder sonst wie?
Don't try this at home. In erster Linie sind das halt Sachen, die auf auf Masseneffekte gehen. Also wenn man sich das vorstellt, so mit Videospielen zum Beispiel, so Clustern Streubomben, die treffen auch irgendetwas. Ne? Die werden schon irgendwas kaputt machen und die werden auch wahrscheinlich irgendeinen Menschen oder NPC treffen. Und so funktioniert das bei diesen Mails auch. Du schießt halt einfach eine Masse von veränderten Mails raus. Die sollten möglichst gut ausschauen. Also wir machen auch solche Angriffe, wenn wir dazu beauftragt werden, einfach um zu beweisen, dass es in dem Unternehmen noch Probleme gibt, die uns dazu beauftragen. Wir nehmen echte Mails von Amazon, von PayPal, von irgendwas, ziehen die da in unser System rein. Dann ist es immer noch eine echt aussehende Mail und wir verändern nur die Links. Die Links zeigen dann zu einem System von uns zum Beispiel. Dieses System von uns tut auch so, als ob es die Amazon-Login-Seite wäre oder PayPal oder eBay oder was auch immer. Und das, was wir versuchen zu sammeln, sind halt Zugangsdaten, Benutzername und Kennwort. Das wäre so der Klassiker. Aber häufig ist ja das nicht mehr der Fall. Das reicht ja nicht. Viele Leute, so wie ihr wahrscheinlich auch, haben halt Multifaktor-Authentifizierung an. Mit einem Authenticator oder einem Sicherheitsschlüssel, da kommt ja noch eine zusätzliche Komponente dazu. Da ist ja nicht ausreichend zu sagen, ich bin dieses Konto mit diesem Kennwort, sondern ich habe auch noch einen Sicherheitsmechanismus. Wenn ich mich jetzt mit MFA, also Multifaktor-Authentifizierung, anmelde, wird ein Token erzeugt. Der Webserver, wo ihr hinwollt, gibt quasi euch als Benutzer eine Datei, die wird in den sogenannten Cookies abgelegt und dieser Cookie liegt auf eurem Rechner. Und dieser Cookie hat eine Gültigkeit von, sagen wir mal, 90 Tage. So, der ist so lange gültig, bis die 90 Tage rum sind oder ihr aktiv in der Webseite sagt, abmelden. Deswegen ist das ganz wichtig, man sollte sich wirklich immer abmelden, weil das egalisiert auch die Gültigkeit von Cookies. Dann, selbst wenn jemand nach euch an den Rechner rangehen würde und den Cookie wegkopiert, hilft ihm nichts. So, und das ist das, worauf eben Angreifer abzielen, die nehmen das Cookie, indem sie auch das Cookie selber ausstellen. Das ist ein sogenannter Man-in-the-Middle-Angriff. Diese ganze Kommunikation mit Anmeldung und Cookie läuft nicht über die echten Systeme von Amazon, sondern über das System von uns oder von den Angreifern. Solange ich das Token habe, brauche ich keinen Benutzernamen und kein Kennwort. Ich kann mich mit dem Token an der Seite anmelden. Und das ist echt spannend. Das bekommt der User nicht mal mit. Wenn man dann wirklich das richtig hart durchziehen möchte, geht mal als nächstes her, kriege ich dann eine Info hier, zum Beispiel über Discord. Hier ist ein neues Cookie oder ein neuer Token. Viel Spaß. Und dann nehme ich den, schicke den Cookie an die Seite, wo der User eigentlich hin wollte, bin dann angemeldet und dann bin ich drin. Also das kriegt der Benutzer nicht mit. Ich schmeiße dann zum Beispiel die Authentifizierungsmethoden alle weg, also alle Handys, alle Token, die ihm noch sonst wie ausgestellt worden sind und so weiter. Und dann bin ich quasi dieser Benutzer. Und der Benutzer kriegt es halt in keinster Weise mit. Und das ist schon cool. Also cool aus Sicht der Angreifer ist es, weil dann bin ich halt da, wo ich hin will. Dann kann ich Zeug darüber bestellen. Ich kann zum Beispiel das an meine andere Adresse schicken lassen, die ich hinterlege an irgendeine Packstation. Dann habe ich Dinge gekauft, die ich dann wiederum zum Beispiel verkaufen kann. Also das ist so Kleinkriminalität. Oder ich versuche halt bei einem System wie Microsoft 365 dann dieses Postfach dafür zu missbrauchen, weitere solcher Mails zu verschicken. Wichtig ist halt bei sowas die E-Mail-Adresse und auch der Kontakt sollte möglichst lange bestehen schon. Also ein frisches Konto, was erst seit 10 Minuten existiert, da ist die Aufmerksamkeit und der Zweifel an dem, was da passiert, bei den meisten Systemen viel zu hoch. Wenn es eine Adresse schon seit 5 Jahren gibt, super. Auch Firmendomains, die teilweise seit 20, 30 Jahren existieren, ist super, weil da ist die Aufmerksamkeit viel geringer von irgendwelchen Schutzsystemen.
Joshua?
Nee.
Okay. Mach euch. Das heißt, ein Cyberangriff ist nicht so, wie wir uns das jetzt in Literatur oder Fernsehen so klassisch vorstellen. Da sitzt jetzt einer im dunklen Kämmerlein und ist sozusagen direkt am Port meines Rechners und versucht, sich da reinzuschleichen, sondern da betreibt irgendjemand oder du hattest vorhin gesagt, ganze Gruppen Software und Systeme, die in großen Massen einfach erstmal Köder auswerfen in Form von E-Mails und wenn jemand anbeißt, dann geht du meintest, dann schmeißt du das in eine Software rein, das klingt ja schon so halbautomatisiert, dann geht so eine richtige Maschinerie los, die sich quasi gar nicht auf meinem Rechner, sondern jetzt in deinem Beispiel dann in meinem Amazon-Konto oder Microsoft 365-Konto oder so abspielt.
Ja, genau.
Also das richtig verstanden?
Richtig, das sind aber auch selten Einzeltäter, das darf man nicht vergessen. Also da sitzen teilweise, ich weiß nicht, ob ihr Beekeeper gesehen habt, den Film mit dem Statham. wo er dann am Ende dieses Gebäude in die Luft jagt. Also es sind wirklich Callcenter. Das sind Menschen, die da sitzen, die kommen morgens zur Arbeit, die haben, sind wirklich so Business Casual gekleidet, die haben auch so Keykarten an ihrem Hosenbund. Und da sind einfach in einem Großraumbüro sitzen Leute, die halt nichts anderes tun als das. Ja, das sind welche, die halt den Erstanruf zum Beispiel machen, die dann versuchen, jemanden zu überzeugen, ja, hier ist der Microsoft Support oder jetzt neu durch KI abgespielte Notsituation. Hatte ich letztens hier bei uns im Haus erst den Fall, da hat auch eine Frau einen Anruf bekommen und da war vermeintlich ihre Tochter dran. Und die hat geheult und geschrien, Mama, ich brauche sofort deine Hilfe, bla bla bla, Autounfall hin und her. Und es war nicht so erfolgreich, der Angriff, weil die Tochter saß neben mir auf dem Sofa. Also, aber das, so funktioniert es halt leider heute. Das ist das Problem. Es wird durch Angst und Panikmacherei irgendwie versucht, dass man Dinge tut, ob irgendwo draufklicken, irgendeine Webseite ansurfen oder irgendwelche Codes einzugeben. Und so funktioniert es. Also einfach durch Angstmacherei Leute zu einer Handlung zu bewegen. Und das ist die große Problematik. Wir versuchen auch bei Schulungen den Leuten immer beizubringen, raus aus diesem schnellen Denken, dieses Reaktionäre. Es gibt Kahneman, das ist ein Psychologe und Verhaltensforscher, und der hat dieses System schnelles Denken und langsames Denken aufgestellt. Schnelles Denken ist, ich kriege eine Mail von meinem Chef, wichtig, sofort tun, 10 Ausrufezeichen. Im Text steht auch, hier geheimer Deal, bitte überweis mal auf dieses Konto 10.000 Euro, aber sag niemandem was. Das muss wirklich unter uns bleiben. Das ist das, wo eine normale Buchhaltungsperson, die halt obrigkeitshörig ist, sagen würde, oh ja, der Chef hat das gesagt, hat es mir persönlich geschrieben. Ich bin gerade auch eine Person of Interest scheinbar. Ja, hier mache ich dir sofort, zack, Geld überwiesen. Wo wir hin möchten, ist eigentlich das langsame Denken. Nochmal drüber nachdenken, kann das sein? Haben wir sowas schon mal jemals getan? Macht unser Chef solche Sachen? Ist irgendwas kaputt, wenn ich jetzt den Hörer in die Hand nehme, den Chef anrufe und sage, hey, du hast mir gerade diese Mail da geschickt, ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch. Weil was soll im schlimmsten Fall passieren? Der Chef sagt, ja, spinnst du? Na, freilich habe ich dir die Mail geschickt, mach. Das ist hier, habe ich doch geschrieben, das ist wichtig. Die Chance, dass das so sein wird, ist sehr gering. Und jedes Mal, wenn wir das empfohlen haben, ist genau das dabei rausgekommen, eben, welche Mail? Ja. Und das ist genau der Punkt. Und manchmal sind die Angreifer auch zu gierig, das hatten wir auch. Da ging es um einen Autoklassiker aus den USA, das angeblich gekauft worden ist. Und jetzt wartet man auf die Rechnung, dass die bezahlt wird. Die Rechnung, die ist längst bezahlt worden, aber an eine andere IBAN. Und da ist halt auch das Nächste. Wenn die Angreifer schon auf einem Postfach sitzen von jemandem und jede Mail lesen können, dann ist natürlich die Gefahr, dass man eine Rechnungsmail sich schnappt, rausholt aus dem System und einfach nur die IBAN verändert. Und dann bezahlt natürlich der gute Deutsche seine Rechnung. Bloß, dass die IBAN halt nicht zu der Firma gehört, wo man die Ware hergekauft hat. Ja, und dann sind die Angreifer zu gierig, weil denen ging es dann nicht schnell genug und haben dann wirklich angerufen, haben gesagt, hier, pass mal auf, wir haben die Rechnung noch nicht bezahlt bekommen. Und dann schreibt die Buchhaltung zurück an die, ihr wisst doch, in Deutschland gehen Überweisungen am Stück nur bis 100.000 Euro. Und die nächsten 70.000 werden wir euch morgen überweisen. Oh, ja, okay, ja, danke. Und dann ist die Buchhalterin zum Chef gegangen, hat gesagt, sag mal, hier der Harry mit dem Auto da, der spinnt aber schon ein bisschen, oder? Warum? Ja, so und so. Hä? Ja, haben wir das Geld denn schon bekommen? Nein, beziehungsweise haben wir denn überhaupt was bezahlt? Nö, ich habe noch nichts bezahlt. Und dann meint die Kollegin, doch, ich habe es gestern bezahlt. Haben sie die IBAN geprüft, die ging halt nach MT und das ist halt Malta. Ja, da müsste man halt auch vielleicht mal ein bisschen Mitdenken voraussetzen, wenn eine Buchhaltungsperson von einer deutschen Firma nach einer deutschen Firma Geld überweist, von DE nach DE, wieso sollte das Konto auf einmal mit MT beginnen? Muss man halt vielleicht zweimal drüber nachdenken. Aber man will ja keine Fehler machen, das ist immer das. Man versucht, die weiße Weste zu behalten, weil man keine Fehler macht und es schnell tut. Ja, und am Ende stellt sich dann raus, ja, blöd, jetzt sind halt 100.000 Euro weg. Den Rest haben sie natürlich nicht überwiesen.
Wie ist denn das rechtlich?
Hast du Pech gehabt?
Also wenn mir eine Firma eine Rechnung schickt, ja, weil deren System gehackt wurde, schicken die mir eine Rechnung mit einer anderen IBAN.
Ja.
Und ich überweise das, was die mir halt in der E-Mail geschickt haben. Dann habe ich Pech gehabt?
Ja. Das ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Buchführung so. Du musst dich darum kümmern. im Zweifelsfall nachfragen.
Krass.
Ja, ganz gemein ist es bei solchen Fällen, wenn es nach Malta oder sonst wo ins Ausland geht, ins EU-Ausland, weil das Geld ist am nächsten Tag weg. Bei DE-Konten ist es ein bisschen praktischer, da liegt es ein paar Tage, weil die deutschen Banken ja gerne auch an Zins verdienen möchten. Und da ist es dann auch für die deutschen Ermittlungsbehörden relativ einfach, weil meistens gehören solche Konten irgendeinem Obdachlosen. Das ist total krank eigentlich. Da gibt es wirklich die Fälle, da geht man zum Bahnhof oder wo man halt sonst so Obdachlose halt findet und sagt, hier, pass mal auf, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Kriegst von mir 500 Euro oder 1000 Euro und noch eine Flasche Schnaps und eine Kiste Bier. Passt das? Dann werden die meisten sagen, jo, super. Okay, pass auf, gib mal deinen Ausweis her, tipp, tipp, tipp. So, jetzt bitte mal hier ins Handy reinschauen und wenn die das sagen, den Ausweis mal so kippeln für diese Dings-Hologramm. Und dann hat man ein Konto. So, dann kriegt derjenige halt seine Kohle und seine Bounty, damit er das gemacht hat. Das Konto gehört aber dann den Angreifenden. Und die benutzen dieses Konto dann so lange, bis es auffliegt. Demjenigen, der dafür seinen Ausweis hergegeben hat, der ist genauso mitstrafbar an der Stelle. Am Ende geht er halt ins Gefängnis. Ob das jetzt für denjenigen, der auf der Straße lebt, gut oder schlecht ist, kann ich nicht bewerten, weil viele leben ja freiwillig auf der Straße. Haben wir zumindest hier auch bei uns in Regensburg einige, die freiwillig auf der Straße sind. Aber gut, es ist halt wirklich perfide, weil die ziehen damit halt auch unschuldige Leute mit in ihr System rein und das Geld ist oft dann weg. Jetzt im Fall von diesem Malta-Überweisung, die Kohle war auch fort, keine Chance, kam man nicht mehr ran. Und wir haben es dann bei der Polizei gemeldet. Ich war dann auch mit dabei, auch als Zeuge genannt. Und Aussage des Polizisten war, ja, und das Auto haben sie übers Internet verkauft. Ja. Ja, das weiß man doch, dass man im Internet nichts verkaufen und kaufen darf. Da wird man doch betrogen. Und dann habe ich bloß gedacht, okay, also Schulung würde auch mal helfen. Das ist schon eine heiße Aussage.
Ja, das würde einen großen Prozentsatz unserer Wirtschaft lahmlegen, wenn wir nichts mehr online machen würden.
Du hast ja jetzt schon angedeutet, dass das gut organisiert ist und man sich nicht vorstellen muss, das sind die Chips futternden Snacker wie im Film Hackers, die sich dann zusammentun und irgendwas in Anführungsstrichen Cooles machen. Mein Laienwissen ist okay, Hacking im großen Maßstab geht vor allem von Failed States aus, wie Nordkorea oder Russland, die halt das gewerbsmäßig quasi machen, weil das neben Drogenhandel zum Beispiel ein großer Einkommensfaktor ist für diese Staaten. Und dass die anderen Akteure staatliche Geheimdienste sind, die auch selber sowas machen. Also fällt mir Israel jetzt als erstes ein und Stuxnet im Iran. Kann man sich das wirklich so vorstellen? Also es ist im Prinzip wie so ein Schattenkampf zwischen denen oder wie muss ich mir das vorstellen jetzt auf einer globalen Ebene?
Ja, also die helfen sich halt auch gegenseitig. Das ist der Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie großartige Konkurrenz da ist, sondern mittlerweile werden halt Daten auch gehandelt, die funktionieren. Also ganz häufig ist es so, manche sind halt so die sogenannten Access Broker, die verkaufen halt geleakte Zugänge, die halt funktionieren. Wenn ich jetzt heute sage, okay, ich habe jetzt Bock, irgendwie Privatmenschen anzugreifen, ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe auch keinen Bock, das zu lernen. Dann informiert man sich halt im Darknet beispielsweise oder halt auf einschlägigen Foren. Hey, was gibt's denn da? Na, du hast gerade Stuxnet schon gesagt. Es gibt solche Angriff-Tools, Toolkits, fertig zu kaufen. Ja, ich kann dann zum Beispiel Affiliate von so einer Gang werden. Und dann ist der Deal so, dass 10%, 15%, 20% von dem Umsatz, den ich generiere mit dieser Software, halt als Provision quasi an die Leute geht, die Software geschrieben haben. Das ist mal der eine Teil. Am meisten ist da Ransom Hub bekannt dafür. Mittlerweile Ransom Hub wieder dicht gemacht worden durch Ermittlungsbehörden. Aber es dauert meistens nicht lang, dann kommen halt die nächsten. Ja, dann gibt es Play oder Sarcoma zum Beispiel oder Meow Leaks oder Killsec. Da kann man hingehen, kann sagen, hier, ich brauche eure Software, ich kenne mich nicht aus. Okay, dann ist es das. Das sind diejenigen, die halt Software haben. Dann gibt es die nächsten Gruppen, die halt wirklich Zugänge kaufen oder verkaufen. Eben auch Ransom Hub ist da auch so eine Plattform gewesen. Und dann, das sind dann auch sogenannte Access Broker. Und ich baue mir halt mein Bild zusammen. Ich brauche ein Softwareprodukt, was kann. Und ich brauche ein paar Kollegen. Und ich brauche gültige Zugangsdaten oder ja, valide Informationen. Also Kreditkartendaten zum Beispiel, die sind auch immer recht beliebt und die kosten gar nicht mal so viel. Also da sollte man, ich wundere mich immer, wie günstig eigentlich Kreditkartendaten sind, mit inklusive der Aussage, wie wenig oder wie viel Umsatzvolumen da auf der Karte im Monat möglich ist. Das kostet eigentlich nichts. Also es ist wirklich verblüffend. Ja, und dann fängt man halt an und überlegt sich, wo, auf welches Ziel möchte ich jetzt schießen. Jetzt habe ich alles zusammen, was ich gerne hätte. Ja, und dann Feuer frei, dann geht das Ganze los. Ja, und die Akteure, die das so, solche Sachen machen, sitzen halt dann, wie du gerade gesagt hast, irgendwo in Korea oder in Russland oder auch in China, Taiwan. Ihr könnt es leider nicht sehen. Ich habe es gerade vor mir offen, weil ich ein bisschen querlese aus meinen Unterlagen, die ich auch für Schulungen benutze. Man kann einfach mal beim FBI auf die Webseite schauen oder auch beim Secret Service der USA. Da gibt es Steckbriefe von Leuten, die wirklich wegen Cyber gesucht werden. Und das ist, das, da ist teilweise auch die das Kopfgeld ist nicht uninteressant. Also ich habe hier einen offen, den Tim Wakaitsch Stigal, auch genannt Key, auf den ist eine Million US-Dollar Kopfgeld ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie den schon haben, aber das ist schon nicht ohne. Jetzt habe ich hier, mal gucken, da ist der Typ zuletzt in New York gesehen worden.
Okay.
Der ist so alt wie ich. Wie ist hier das Bounty auch? 10 Millionen Dollar, auch nicht schlecht. Und dann hätte ich noch einen Asiaten, auch 10 Millionen Dollar.
Das klingt, die Top 10 der Ransomware und Hacker-Anführer.
Ist so, ja. Okay. Geht einfach mal Sheriff's Department oder Secret Service oder FBI. Da gibt es Steckbriefe zu allen möglichen Vergehen und natürlich auch Cyber.
Ja. Okay, wir haben also aktuell schon eine super aktive, also weltweit offensichtlich vernetzte und sehr, sehr aktive Gruppierung oder diverse Gruppierungen und wie Joshua schon gerade meinte, sowohl aus dem, ich sag mal, illegalen Milieu als aber auch staatliche Akteure, teilweise in Bereichen, wo das auch verwischt. Und jetzt hattest du vorhin in deinem einen Beispiel schon angeteasert KI und dass sich dadurch einiges ändert, zum Beispiel, dass es plötzlich Telefonanrufe gibt, wo die eigene Tochter anruft. Wie war das eigentlich in dem Fall? Haben Sie die Stimme der Tochter auch gefaked, weil Sie irgendwelche Audioaufnahmen von der hatten oder haben Sie?
Die haben auch die Stimme gefaked.
Ja, krass. Und was siehst denn du da jetzt so in der nahen Zukunft auf uns zukommen? Was ist so das, was an Risiken sich jetzt entwickelt durch die technischen Veränderungen, die für dich jetzt schon so absehbar sind?
Ja, das Thema KI und Deepfake ist schon ein Riesenproblem. Also, ich habe bei uns in der Familie festgelegt, wir brauchen ein Codewort, so wie das früher an der Burg war, am Burgtor. Wenn du das Codewort nicht sagen kannst, dann kommst du hier nicht rein, ganz einfach. Und das muss dann auch im Privaten so sein, dass wenn jemand jetzt mich hier anruft und angeblich meine Frau ist oder mein Sohn und kann mir das Codewort nicht sagen, dann muss ich auflegen. Es ist völlig wurscht, welche Story da gerade gesponnen wird. Ich muss einfach auflegen. Es geht dann nicht mehr. Und das ist genau der Punkt. Da muss man eben raus aus dem Ganzen. Und das wird noch ein riesiges
Problem. Okay, also man etabliert dann irgendwie ein Codewort, Oklahoma oder so.
Oklahoma.
Und wenn dann das natürlich nicht sagen Oklahoma kann, dann legt man auf. Ja, clevere Idee eigentlich. Das darf ich aber wahrscheinlich nicht über einen Messenger oder so verschicken oder bin ich jetzt zu paranoid, wenn ich das sage?
Nein, sollte man nicht. Also ich sage auch immer an der Stelle, betrachtet alle Kommunikationswege, die da sind, als kompromittiert. Immer, sofort. Also niemals irgendwelche Informationspakete, Benutzername, Kennwort irgendwie über einen Messenger. Jetzt nicht irgendwie über WhatsApp oder auch die Kombination kann schwierig sein, wenn ich jetzt sage, ich schicke den Benutzernamen über WhatsApp und das Kennwort über Signal. Ja, es kommt halt darauf an, wer es wissen will. Also ich sage mal, eine US-Behörde, die halt entsprechend Zugriffe haben könnte, würde ich jetzt unterstellen, dass die kein Problem damit hat, mit diesen Daten irgendwie umzugehen, mit denen, die ich da geschickt habe. Weil wenn sie es wissen wollen, sind sie wahrscheinlich sowieso schon auf dem Postfach drauf. Also das ist vielleicht paranoid, aber wir haben auch im Fall eines Vorfalles, sagen wir immer wieder, wenn ihr wisst, dass bei euch die Angreifer im System drin sind, schreibt keine E-Mails von dem System aus. Lasst die Finger aus Teams raus, benutzt euer WhatsApp nicht mehr, macht für die Notfallkommunikation irgendwas Neues auf. Keine Ahnung, geht alle zu Telegram oder Signal, registriert euch da neu, teilt euch gegenseitig in einem Raum, da müssen halt mal die Menschen in ein Zimmer kommen, das ist das Sicherste, und dann miteinander reden. So, zeigt euch gegenseitig eure Signal-Codes oder eure Handynummern, vernetzt euch darüber. Einfach, muss eine neue Informationsplattform sein oder eine Plattform, um sich halt miteinander auszutauschen, weil alles andere geht wahrscheinlich nach hinten los.
Okay, also Codewort gegen Deepfakes und KI ist so ein erstes Ding für die Zukunft. Und Deepfakes, klar, sind für alles, was Social Engineering im Hacking angeht, wahrscheinlich kaum zu toppen, ne? Je besser die Technik wird, gerade jetzt auch, wenn ein Video dazu kommt. Gibt's weitere Bereiche, in denen du schon absehen kannst, da tut sich was, da kommt was in der nahen Zukunft auf uns zu?
Naja gut, das Thema mit Deaktivieren von Infrastruktur haben wir jetzt in Berlin gesehen, wie leicht sowas geht, ne, mit so einem kleinen Brandsatz auf einer Kabeltrasse. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Wir bauen unsere gesamte Struktur, unser ganzes Leben, alles auf diese Technologien auf. Und wir haben jetzt in Berlin gesehen, wie schnell das gehen kann, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Gerade jetzt im Winter natürlich blöd, wenn dann auf einmal Heizungen nicht mehr gehen oder fließendes Wasser oder Toilettenspülung. Die Leute vergessen immer wieder. Jetzt letztens auch mit jemandem darüber diskutiert, sage ich, ja, ohne Strom geht halt auch kein Klo. Und sagt er, wieso, was hat denn das Klo mit Strom zu tun? Naja, die Pumpen in der Wasserversorgung laufen mit Strom. Das heißt, irgendwann ist kein Wasserdruck mehr da. Also hast du natürlich ein Riesenproblem dann. Also ohne Strom keine Klospülung. Ja, und jetzt sage ich alte Prepper-Weisheit. Gelb bleibt stehen, braun muss gehen. Das ist eine ganz einfache Logik. Ja, alles, was du an Wasser irgendwo zusammenträgst über den Tag aus Flaschen, den eigenen Urin, irgendwo andersweitiges Wasser, hebt das auf. Kipp's nicht weg, nimm's zum Klospülen. Weil wenn dein Klo nicht mehr spült und du auch nicht mehr spülen kannst, hast du ganz schnell keinen Bock mehr, in deiner Wohnung zu sein. Das ist einfach so. Und das ist halt auch ein Punkt. Wir sind halt auch stark orientiert am Katastrophenschutz. Und der Katastrophenschutz in Deutschland hat schon lange so kleine Heftchen ausgegeben. Da steht einfach drin, was solltest du haben, mindestens zu Hause, wie sieht's aus mit Essensvorräten, mit Batterien, mit Licht, mit Kerzen und so weiter. Und da steht auch drin, und in vielen Städten gibt's das, wo sind die Alarmsammelstellen? Was muss ich tun, wenn irgendwie ein Szenario eintritt? Informiert euch darüber und geht dahin, wenn das Szenario eintritt, aber bereitet euch trotzdem vor. Weil ich habe letztens auch mit jemandem vom Katastrophenschutz gesprochen, der hat auch gesagt, die Leute kommen zu uns und glauben, jetzt wird hier, da ist erstmal der schöne, vorgewärmte das Wohnzimmer mit einem offenen Kamin, mit einem Bärenfell davor. Und dann kriegt man halt erstmal irgendwie einen schönen, leckeren Glühwein serviert oder so. Und das, so geht's halt nicht.
Mhm. Ja, also, aber Joshua hat, glaube ich, gerade noch irgendeine Frage auf der Lippe gehabt.
Ja, also beim Thema KI und Cybersicherheit fällt mir natürlich immer Palantir ein. Wir haben auch da schon ganz kurz über Discord mal drüber gesprochen. Ist ja der Shootingstar am Aktienmarkt, aber keiner weiß so richtig. Also ich glaube, von den Anlegern wissen 99%, also der Privatanleger, muss ich dazu sagen, nicht so richtig, was die tun und was die machen. Einige wissen vielleicht noch, dass der Alex Karp halt so ein sehr untriebiger, schillernder Typ ist mit Wuschelkopf, wie man das sich so ein bisschen aus der Startup-Szene der 80er Jahre vorstellt, und dass Peter Thiel ein früher Investor ist. Aber ich habe also mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich immer dachte, okay, die arbeiten vor allem für Innenministerien weltweit in der Terrorismusbekämpfung und so weiter. Und dann habe ich aber einen Artikel gelesen über den Alex Pretty, den Krankenpfleger, der in den USA erschossen wurde von ICE-Beamten. Und da kam raus, dass der schon mal mit den Behörden in Kontakt war, in Anführungsstrichen, weil die ein ganzes Dossier über ihn angelegt haben, und dann hat irgendeine Software, wahrscheinlich steckt da Palantir hinter, wurde da gemunkelt, hat dann angeschlagen und ihn irgendwie als Terroristen, also als möglichen Terroristen gebrandmarkt, was aber gar kein, also was halt einfach ein false positive war quasi. Du hast dich ja mit Palantir schon beschäftigt. Was machen die überhaupt? Was steckt dahinter und warum macht dir das so große Sorgen?
Die Frage ist gut gestellt. Ja, Palantir ist eine Software, wie du gerade schon gesagt hast, die eben für Profiling da ist. Also ganz simpel gesagt, für jeden Menschen, der halt sich mit Film und Fernsehen beschäftigt. Im Prinzip ist es so eine Art Vorstufe zu dem, was beim Minority Report passiert. Also du wirst schon verhaftet, bevor du überhaupt einen Scheiß angestellt hast. Und das ist das. Also wie bei dem Fall da vorletzte Woche, das ist halt wirklich shoot first, ask later. Ja, wir haben ja genügend Beweise. Oh, die Beweise stimmen aber doch nicht. Das ist jetzt aber doof. Ja, und dieses Softwareprodukt ist durchaus in Frage zu stellen, weil das halt einfach Profiling ist, was da betrieben wird. Es wird alles über jeden gesammelt und im Grunde ist das der feuchte Traum der Überwacher, die ja jedes Jahr mit dem gleichen Thema um die Winterzeit anfangen. Wir müssen Vorratsdatenspeicherung machen, wir brauchen Chatkontrolle, das war jetzt so Ende 25 das heiße Eisen, Chatkontrolle und dann aber immer irgendwie Schwurbelgrund hier einsetzen, keine Ahnung, gegen Terrorismus. In den meisten Fällen ist es aber eigentlich Blödsinn, die Gründe, die da vorgebracht werden. Und ich habe es letztens nachgelesen, glaube ich, seit 2012 gehe ich für dieses Thema auf die Straße. Damals war es noch ACTA, hieß es noch, das war auch dieses Vorratsdatenspeicherungsthema. Und das darf man eigentlich so nicht hinnehmen. Und bei uns brauchst du Gott sei Dank noch keine Sorgen machen, dass du abgeknallt wirst. Ich war damals im Winter 2012 in der Nürnberger Altstadt auf einer Riesendemo gegen ACTA. Damals war das natürlich eine gute Abkürzung, einfach aus ACTA Fakta zu machen. Und so zieht sich das halt durch, ne? Also Vorratsdatenspeicherung und Massenüberwachung ist nicht in Ordnung. Also egal zu welchem Zweck, sich hier unter Generalverdacht stellen zu lassen, finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Und ich finde es auch so nicht in Ordnung, dass das einfach getan wird. Also Hessen hat es eingeführt unter dem großen Begriff Hessen Data. NRW hat es eingeführt unter dem Überbegriff DAR, Datenbankübergreifende Analyse und Recherche. Also das müssen Deutsche sein, die das so abkürzen. Das finde ich fantastisch. Und die bayerische Polizei hat es 24 eingeführt. Da nennt sich das Ding Vera. Verhaltensübergreifende Recherche- und Analyseplattform. Also sie haben es nicht eingeführt in dem Sinne, aber sie haben es beschlossen und geplant. Genauso wie Baden-Württemberg. Und das ist halt ein Problem, weil...
Wird Palantir eigentlich auch von deutschen Behörden benutzt?
Ja, habe ich gerade gesagt, deutsche Polizei. Gerade, ne?
Also das sind die, okay, ja, ja.
Also Hessen, NRW, Bayern und
Baden-Württemberg. Ich weiß nicht sicher, ob es generell um Vorratsdatenspeicherung und so weiter geht oder wirklich die spezifische Software auch benutzt wird.
Okay. Ich verstehe halt nicht, warum sowas auf Länderebene entschieden werden darf. Also jetzt einmal auch aus ökonomischen Gedanken heraus, wäre es nicht besser, wenn es ein Deutschland-Palantir geben würde, weil dann hätte man alle Daten an einer Stelle. Also wäre natürlich auch falsch. Und wenn jemand solche Sachen mir gegenüber jetzt äußern würde, würde ich denjenigen erstmal anbrüllen. Von wegen, ja, ist mir schon klar, ihr Überwacher wollt natürlich alles von allen Bürgern, nicht nur auf Länderebene. Aber eigentlich ist es verwunderlich auch, dass solche eingreifenden Sachen überhaupt auf Länderebene entschieden werden dürfen. Das ist schon, finde ich, sportlich. Vielleicht ist es aber auch eben so wild, dass es auch nicht auf Bundesebene entschieden werden kann. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Schweinerei.
Weißt du denn, wie die Software möglicherweise funktioniert? Also ich weiß, es ist super geheim und so fast schon Mythen umwoben, aber kann man was darüber sagen, wie die wahrscheinlich funktioniert und aufgebaut ist?
Naja, also du sammelst halt entweder über eine Zielperson, gezielt so rasterfahndungstechnisch, alles, was du finden kannst, jetzt, oder du sammelst halt einfach schon im Vorfeld, weil du halt in eine gewisse Gefährderlogik zum Beispiel reinpasst. Ja, die haben, keine Ahnung, du gehst jetzt auf eine Demo, Freiheit für Autoren und Bücherzoll, der da abgegeben werden muss, dann wirst du halt von irgendjemandem mit einer Bodycam gefilmt und wie du aussiehst, weiß man ja. So. Also weiß man, Joshua Tree war auf dieser Demo. Dann wirst du relativ schnell, weil halt andere Leute auch auf dieser Demo waren, die wahrscheinlich richtig Randale machen und Autos anzünden und Mülleimer und sagen, ja, lass die Autoren in Frieden, dann gehörst du auf einmal ins linke Spektrum, weil da halt Leute aus dem linken Spektrum auf der Demo waren. Und das ist das Problem. Du wanderst dann halt unabsichtlich in ein Gefährderprofil linksautonomer Verrückter, der Autos und Mülleimer abfackelt, obwohl du überhaupt nichts gemacht hast. Und das ist halt ein Problem. Ja, also wir haben Bodycams, also, wir haben auf Demos jedes Mal Polizisten, die mit einer Kamera rumlaufen. Wir haben auf großen Plätzen mittlerweile, wie man es halt aus Südafrika und auch aus England kennt, irgendwelche Kameras hängen. Verständlicherweise, ja, die Leute wollen halt sicher sein. Jetzt auch gerade bei uns hier im Bahnhofsumfeld ist das schon ein Problem. Die Leute wollen Sicherheit. Also macht man überall Lampen hin und Kameras. Und mit diesen Informationen und Daten kann ich aber arbeiten, weil es sind ja auch vielleicht biometrische Daten, die dabei sind. Und das ist halt ein großes Problem. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt ploppst du auf einmal hoch, weil du halt ein neues Buch verkauft hast und jetzt oder vorgestellt hast und jetzt ist dein Name einfach mehr Treffer in irgendwelchen Suchmaschinen. Also in der Anreicherung ist dein Name mehr gesetzt als meiner zum Beispiel, weil du halt einfach eine Person der Öffentlichkeit bist. So, und dann könnte ein Algorithmus sagen, was ist denn da los? Warum ist dieser Mensch denn jetzt auf einmal so populär? Ach, das ist dieser Linksradikale von der Demo in Frankfurt neulich. So, und dann gucken wir mal genauer hin, weil vielleicht planst du ja irgendwas so. Remember, remember. Ja, weißt du, wie ich meine? Das ist das Problem. Mhm. Du wirst unter Generalverdacht gestellt und dann guckt man halt auch deine ganze Digitalaktivität an und schaut sich mal an, was schreibst du denn da so? Was schreibst du denn da? Vielleicht, ja, also auch diese Podcast-Folge heute, die ist ja gefundenes Fressen dafür. Wenn man so das Ganze monitoren und profilen würde über dich, ist diese Folge hier der beste Beweis dafür, was du eigentlich für ein linksliberaler Mensch bist. Mhm. Hast du deinen Stempel schon?
Okay, das heißt,
beim nächsten Mal fliegen wirst du dann genauer durchleuchtet.
Ja, das heißt, wenn jetzt das Innenministerium NRW, sage ich mal, diese Software benutzt, dann hat die Software, also wird die Software mit den Daten gefüttert, die jetzt zur Verfügung stehen, also sei es von Bodycams, von öffentlichen Überwachungskameras und so weiter und so fort. Und da hat dann eigene Algorithmen, die das Ganze analysieren und ein Gefährderprofil zum Beispiel erstellen. Und das dann, also ist die Software auch ans Internet angeschlossen, dass sie quasi das Internet crawlen kann, um zu gucken, was ich sonst noch mache? Ja.
Genau das.
Vermute ich mal, und, ne?
Ja, und wahrscheinlich. Ich meine, so, und keiner hat da jemals reingeguckt.
Aber die Frage ist ja, also wie viel Macht hat das Unternehmen? Also wenn die Software zur Verfügung stellen, machen die auch die ganze Softwarewartung und so weiter. Das heißt, die ganzen Daten werden wahrscheinlich auch in die USA gehen. Schätze ich mal.
Boah, das ist dann das Nächste, ne? Also Souveränität sieht dann auch anders aus. Und auch das Thema Datenhaltung. Warum müsst ihr jetzt in den USA Datenhaltung machen? Wieso kann ich mir das nicht einfach in Deutschland hinstellen? Ich möchte ja gar nicht, dass irgendwelche Drittländer da reingucken.
Puh.
Ja, absolut.
Puh. Ja.
Du hast es damals in dem Interview mit mir gesagt, wenn die KI, wenn erstmal aufs Internet losgelassen wird, obwohl man eigentlich weiß, man sollte es eigentlich nicht tun, hast du halt relativ schnell eine KI, die halt sich ein eigenes Bild und einen eigenen Geschmack über die Menschen macht. Und das ist das Risiko, was wir hier auch haben. Ja, also
das ist so bitter. Also ja. wenn man sich die Science Fiction der letzten 40 Jahre anguckt und alles, was sich irgendwie mit KI beschäftigt hat, ja, war immer die große Warnung, niemals ans Internet anschließen, egal was ist. Und das war einfach der erste Schritt von ChatGPT, weil als ich das gesehen habe, ja, jetzt ist es halt auch im Internet. Dachte ich, okay, krass, einfach so. Ja.
Ich benutze das Beispiel, was du mir damals gesagt hast, auch gerne in Gesprächen mit Kunden, die auch die Frage stellen. Du hast damals gesagt, wenn du eine KI hast, die perfekte Handschrift lernen soll und irgendwann stellt die KI aber fest, dass Papier von Bäumen kommt und wir holzen als Menschen Bäume ab, sind wir quasi die Nummer-1-Bedrohung für die Grundressource, die die KI braucht, um ihren Job zu erfüllen. Also logische Schlussfolgerung, die Menschen müssen weg. Das ist nachvollziehbar.
Ja, das gruselt mich so sehr, das Beispiel, weil es so unverfänglich daherkommt. Ne?
Richtig.
Zeigt, dass wir schlecht darin sind, die Folgen abzusehen im ersten Schritt. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie dystopisch es aussehen kann.
Richtig.
Was sind denn Sachen, die du Privatanwendern wie uns empfehlen würdest zu tun, um sich da halbwegs zukunftssicher aufzustellen?
Ja, Anonymisierung von allem, was man anonymisieren kann. Auch da bitte aufpassen, das ist schon wieder das Nächste. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte so anonym wie möglich im Internet sein, ich möchte verschlüsseln, ich möchte VPNs benutzen, ich benutze Tor, den Tor-Browser, der ja auch dafür da ist, um ins Darknet zum Beispiel zu gelangen. Damit macht man sich natürlich schon erstmal unsichtbar, ein gutes Stück weit. Wobei, ob das wirklich so unsichtbar macht, weiß man nicht, wenn solche Technologie wie Palantir im Einsatz ist. Das ist mal die eine Sache. Aber auf der anderen Seite macht man sich natürlich damit schon wieder interessant, weil wer sich unterm Radar bewegt, ist doch natürlich interessant. Es gibt da diesen einen Menschen, diesen Joshua Tree. Ich finde von dem aber nichts, weil eigentlich heißt er ja privat anders. So, ich finde nichts zu der Privatperson, die dahinter steckt. Also da stimmt doch irgendwas nicht, könnte man jetzt implizieren. Du hast es natürlich gut gelöst, weil du halt alles unter diesem Alter Ego machst. Aber ein normaler Mensch wie ich jetzt, der jetzt heute damit anfangen würde, du machst dich interessant. Also zu unsichtbar sein ist vielleicht gar nicht gut. Und das andere ist, wenn du dann verschlüsselst, obwohl eigentlich nicht verschlüsselt werden sollte, ne, das ist ja das Thema Chatkontrolle, das ist ja im Grunde genommen ein Verbot von Verschlüsselungstechnologie, weil sonst können ja die Überwacher nicht reingucken. Machst du dich im Grunde genommen schon mal vorab ein Stück weit strafbar im Bereich der Beweismittelvereitelung? Das ist kein Quatsch. Weil wenn du die Überwacher nicht reingucken lässt, dann musst du ja was zu verbergen haben, und wenn die es nicht sehen können, hast du einen Straftatbestand, nämlich Beweismittelvereitelung. Und das ist schon auch wild.
Ja, okay. Ich würde da Joshuas Frage nochmal weiterführen wollen. Also Anonymisierung ist die eine Sache, also möglichst wenig Spuren hinterlassen, und du hast auch schon Techniken dafür genannt, wie zum Beispiel VPN oder sowas wie den Tor-Browser zu verwenden. Gibt es noch weitere Tipps und Tricks für das Thema Sicherheit für Privatleute und uns zukunftssicher aufzustellen?
Ja, Incogni fällt mir da noch ein, muss ich schnell sagen. Das wird ja häufig beworben von YouTubern, dass sie quasi Datenspuren im Internet löschen, in unserem Auftrag. Ist das Augenwischerei oder funktioniert das wirklich?
Ich brauche es nicht. Ich würde es nicht ausprobieren. Aber ob das wirklich gemacht wird oder nicht, keine Ahnung. Also das Recht auf Vergessen existiert ja faktisch. Also ich weiß nicht, was die, ich kenne die Werbung oder den Clip dafür, aber ich weiß nicht, was die dann tun. Vermutlich gibst du denen dann eine Freikarte, die dann sagen, hier, wo auch immer du dieses Handle von mir findest, kümmere dich darum, dass das verschwindet. Also Recht auf Löschen und Vergessen wird dann damit einfach nur ausgespielt. Die sagen dann, hier, ich habe den Auftrag vom Philipp. Der hat gesagt, überall, wo ich mit dem Pseudonym, Kettensäge 97 unterwegs gewesen bin, bitte diese Identität löschen. Hier, ich habe einen Auftrag, mach das jetzt.
Jetzt habe ich einen coolen neuen Nickname fürs nächste Mal zocken.
Okay.
Ja,
also ich
ja,
glaube,
ich mich da frage, du hast uns ja vorhin klar gemacht, dass so die ganz sensiblen Daten von uns, wenn wir da Pech haben, sind die bei irgendwelchen Ransomware-Brokern im Darknet oder auf irgendwelchen dubiosen Foren zu finden. Ja. Da wird wahrscheinlich auch das Restrecht auf Löschen und Vergessen nicht wirken. Ne?
Nein, also das wirkt da nicht.
Spätestens da wird so ein Service ja enden. Ne?
Ja, es ist dann immer so wie dieser Witz, wir haben alle deine Daten. Echt? Ja, cool. Ich bräuchte die Steuererklärung von 1998, bitte.
Ja.
Ja, und ansonsten halt Datensparsamkeit.
Das ist ja verjährt.
Das ist ja das, was bei Datenschutz allgemein immer auch angegangen werden sollte. Datensparsamkeit. Muss ich jetzt wirklich unbedingt diese Information irgendwo teilen? Muss ich die jetzt mit irgendwem zusammen bearbeiten? Ist das jetzt wirklich notwendig, dass ich das mache? Oder wäre es auch möglich, es nicht zu tun oder anderweitig diese Informationen zu tauschen? Ja, wir haben bei uns letztes Jahr...
Muss ich mein ganzes Leben auf Social Media teilen?
Danke, genau das. Ganz genau das. Wir haben letztes Jahr im Rahmen der Aktion Türen auf mit der Maus teilgenommen mit unserem Unternehmen, und wir hatten mehrere Stationen, auch unter anderem zum Thema Datensparsamkeit. Und in einem unserer Schulungsräume haben wir ein Video von der Telekom laufen lassen. Da gibt es das, also kennt ihr vielleicht, dieses Mädchen, was im Kino zu seinen Eltern spricht. Hi Mom, hi Dad, hier ist Emma. Ich weiß, dass ihr das total gerne auf Social Media teilt, irgendwelche Fotos von mir, bla 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 bla. Und dann geht die Herleitung quasi her, dass das Mädchen dann sagt, ja, aber mit jedem dieser Fotos besteht das Risiko, dass ihr mir meine Zukunft verbiegt und versaut, weil halt jemand das gegen mich benutzen kann. Entweder durch Hass und Hetze oder halt dann später auch einfach durch irgendwelche Deepfakes, die am Ende des Tages auf irgendwelchen Pornoseiten landen und halt auch einen Social Score kaputt machen können. Und das ist halt ein Problem. Also du als Eltern kannst es verhindern, indem du es einfach nicht tust. Und das war echt interessant. Ich bin beim ersten und zweiten Durchlauf des Videos in dem Raum geblieben. Und hinten dran saß eine Mutter, die hat Rotz und Wasser geheult. Die konnte nicht mehr. Ich habe dir dann so eine große Packung Zewa-Tücher gebracht. Die war fertig. Weil durch dieses Video der Telekom ist ihr erst bewusst geworden, was sie da eigentlich jeden Tag macht. Und ich kann dieses Video auch nicht sehen. Mir stellt es alle Haare auf, die ich habe. Alle. Das ist wirklich so gruselig. Ich habe euch vorhin zu den Ermittlungsbehörden schon Links geschickt. Ich schicke euch auch dazu mal einen Link auf Facebook, auf YouTube. Könnt ihr mal vielleicht in euren Shownotes.
Ja, cool, nehmen wir mit in die Shownotes.
Genau.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig krass und die Leute wissen gar nicht, was sie da machen. Und deswegen Datensparsamkeit.
Okay, Datensparsamkeit, ja, heißt also nicht so viel Spuren hinterlassen im Internet, aber das ist ja auch eine Frage jetzt zum Beispiel, wir hatten das Thema ja mit Philipp und dem Umstieg auf Linux, wahrscheinlich auch grundlegender, welches Betriebssystem benutze ich überhaupt, oder?
Ja, natürlich, das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man natürlich ein Spionagebetriebssystem wie Windows benutzt, dann ist man an der Stelle halt auch selber schuld. Gut, viele Leute können halt nichts anderes. Also das
sagt
ist halt,
unser Microsoft-Experte.
Ja, die Leute, was haben die Leute? Die Leute haben das, was sie kennen und das, was sie brauchen und was sie brauchen können. Und das ist halt einfach natürlich Microsoft, ganz klar. Oder Apple. Und das Zeug funktioniert ja. Braucht man nicht drüber reden. Also wenn man mal guckt von der Verbreitung der Produkte her, das, was am meisten angegriffen wird, ist das, was auch halt natürlich da ist. Also warum sollen sich Angreifer jetzt einen spezialisierten Angriff überlegen auf irgendein Ubuntu in einer Version drei Stufen rückwärts, wenn das eh keiner benutzt. Jeder, der Ubuntu benutzt, hält sein System auf dem Laufenden. Und jetzt zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt auf Windows im Allgemeinen. Da ist es halt einfacher. Und ja, also genutzt wird das, was da ist. Und da muss man halt den Angreifern auch eine gewisse Ökonomie zugute halten, weil warum sollten die was angreifen, was keiner nutzt?
Da habe ich gleich noch eine Frage zu. Also Apple ist ja so ein Thema, das hat sich ja lange damit gerühmt, dass es viel, viel sicherer wäre als Windows, also als Microsoft-Produkte. Und es gibt ja super viele Datenschutzeinstellungen, die man bei Apple machen kann. Ich habe mir da mal so ein bisschen recherchiert, jetzt mit dem neuen iPhone geguckt, okay, wie kann ich das möglichst datenschutzfreundlich einrichten? Da gab es auch super viele Optionen. Und Apple rühmt sich ja auch damit, dass sie sehr, sehr datenschutzfreundlich seien und mit den Daten ihrer Nutzer extrem vorsichtig umgehen. Stimmt das überhaupt oder ist das nur Marketing?
Also ich hatte lange Zeit MacBook, da ist nie irgendwas wirklich gewesen. Es kann jetzt sein, weil ich halt vorsichtig bin. Aber grundsätzlich haben die schon länger das Verständnis umgesetzt, das, was halt der Linux-Gedanke auch ist. Also niemals arbeiten als Admin, niemals irgendwelche Rechte und Systemrechte aufreißen, die es halt einfach nicht braucht, ne? Also das ist schon gut. Also der grundlegende Ansatz, auch nach Admin-Zugangsdaten zu fragen, bevor man jetzt einfach irgendwie davon ausgeht, dass der User, der davor sitzt, schon wissen wird, was er tut, finde ich schon einen guten Ansatz. Und ja, es hat die Linux-Logik. Also damit kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Also
und
das ist sicherer
bei Apple ist die standardmäßige Option, die E-Mail zu verschleiern. Ne? Also das nutze ich auch jedes Mal. Immer wenn ich mich irgendwo anmelde, nutze ich diese generierte Apple-Adresse dafür, die dann, wo dann alles, was zurückkommt, erst über Apple geht und dann an mich geschickt wird.
Ja, genau. Naja, das ist schon eine gute Sache. Also
dann muss man Apple aber natürlich auch maximal vertrauen, ne?
Genau.
Genau, deswegen auch meine Frage.
Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Ich bin seit längerem bei Protonmail mit meinen ganzen Mail-Sachen. Die sitzen in der Schweiz und ziehen jetzt aber aus der Schweiz weg, weil sie, die Mitgründer sagen halt Proton, ja, die Schweiz ist halt gar nicht so souverän und unabhängig, wie man es vielleicht gerne hätte. Also auch da geht der Weg in Richtung Überwachungsstaat gefühlt. Ich kann es nicht bestätigen oder dementieren, aber das ist halt ein Punkt aktuell. Deswegen sagt Proton, sie gehen aus der Schweiz weg.
Und wo gehen wir hin?
Das weiß ich noch nicht. Ich wartet jeder, der Proton benutzt, gerade darauf. Und das ist sehr
eine spannende Frage.
Aber was man auf jeden Fall tun könnte, ja, was
Proton
kann ich denn
heute?
Proton
habe ich schon seit Ewigkeiten.
Ja, Proton, aber ich habe die Bezahlversion, weil da auch ein VPN-Client mit dabei ist und eine VPN-Lösung. und ein verschlüsseltes, sowas wie OneDrive halt. Also, und das kannst du auch in sich nochmal verschlüsseln, das ist ziemlich cool. Deswegen benutze ich das an der Stelle. Was man aber tun könnte direkt, wenn man jetzt das Ganze hört, wäre einfach mal zu gucken, ob man selber denn vielleicht schon Opfer geworden ist. Das würde jetzt hier ganz gut passen an der Stelle. Dazu gibt es mehrere kostenlose Dienste. Einmal Have Up in Pawned. Das ist ein australischer Anbieter. Die überprüfen für euch, ob denn eure E-Mail-Adresse schon in irgendeiner Form geleakt worden ist, ob die irgendwo im Handel schon ist. Und da könnt ihr einfach mal unten auf den, ich weiß nicht, wo eure Shownotes nachher sind, bei uns sind die immer unten, deswegen könnt ihr dann mal wo auch immer in die Shownotes gucken. Das wäre die eine Möglichkeit, den Link schicke ich natürlich durch. Und das andere wäre der Identity Leak Checker vom Hasso-Plattner-Institut, also sind wir sogar bei einer deutschen Plattform. Und die haben insgesamt für 14 Millionen Nutzerkonten 1.900 86 Leaks und jeden Tag kommen neue 1,5 Millionen Leak-Accounts dazu. Also schon stark, was da zusammenkommt. Also da auch gerne mal reingucken.
Und was macht man dann, wenn man da auftaucht?
Erstmal Panik bekommen. Wir haben so schöne Aufkleber auf unseren Notebooks. Da steht, no God, please, no. Das steht auch auf meinem Aufkleber, auf meinem Laptop drauf. Oder die Fuck-Fuck-Fuck-Ente.
Die Office-Fans, sehr gut.
Genau. Ja, und die Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Ente habe ich auch zum Beispiel noch, sogar eine Tasse davon. Quasi, es war der Moment, als ihm aufgefallen ist, dass er alles falsch gemacht hat. Fuck-Fuck-Fuck-Fuck-Fuck. Naja, einfach mal gucken, ob man da möglicherweise betroffen ist. Und wenn man da was findet bei den Leaks, hergehen und von diesem Konto am besten sofort an jedem Account anmelden, weil es ist ja auch so, viele benutzen ja die gleiche Mailadresse für alle möglichen Konten. So, mit dem gleichen Kennwort, das ist super. Beste Idee aller Zeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage a.karls@email.de, wenn ich jetzt das finde als geleaktes Konto und dann muss ich halt rausfinden, wo benutze ich das überall. Wird halt ohne Passwortdepot schwierig, aber ich muss mich halt dann durchtesten. Okay, Google, ja. eBay, nein. Amazon, ja. Und so weiter. Und überall das, wo ich es identifiziert habe, bitte das Kennwort bei diesem Service ändern. Und nicht immer aufs Gleiche, sondern jeder Dienst hat ein eigenes Kennwort. Das ist super wichtig. Eine Zugangsdaten sind dann gut und sicher, wenn sie einmalig sind und komplex. Also jetzt dann nicht irgendwie Kennwort Hallo 123, sondern schon ein komplexes Kennwort. Und pro Dienst also ein
Passwortmanager.
Ja, macht am meisten Sinn. Passwortmanager, die generieren solche Kennwörter. Dann muss ich es mir auch nicht merken. Und auch sowas wäre bei Proton zum Beispiel mit dabei. Gibt es auch als Add-in für iOS, dann muss ich es mir nicht merken. Wenn ich dann in Safari beispielsweise oder in jedem anderen Browser auf eine Anmeldeseite gehe, dann hängt er an der gleichen Schnittstelle wie das Passwörter von Apple selbst und kann dann aus dem Proton-Passwort-Depot das Kennwort rausholen, was ich da halt hinterlegt habe. Ich kenne viele Kennwörter überhaupt nicht von mir. Genau.
Okay. Aber ich habe im Passwortmanager schon mal einiges richtig gemacht, immerhin.
Der sollte aber bei einem Anbieter sein, dem du vertraust. Oder liegt der lokal?
Oder man, genau, ich wollte gerade sagen, oder man nutzt KeePass XC und hat es lokal. Ja. Dann muss man nur sich vertrauen.
Ja, ich nutze OnePassword. Wurde mir empfohlen.
Hatten die nicht auch erst?
Ich glaube, das liegt bei denen, ich weiß es aber nicht.
OnePassword, Cyber.
Incident. Sag das jetzt nicht.
Die hatten doch irgendwas. Ich schau mal schnell. Eben.
Ja, Joshua.
Fuck.
Genau. Wo ist die Ente, wenn man sie braucht?
Ja, ich schicke dir eine Tasse davon vorbei. Die ist gerade nichts.
Ja, das ist doch gut.
Doch, die hatten
das. Wollte ich hören.
Und zwar hatten die hängen an dem Anmeldedienst Okta und Okta hatte 2023 ein Problem. Und die schreiben, das Unternehmen habe verdächtige Aktivitäten auf der Okta-Instanz im Zusammenhang mit ihrem Supportsystem entdeckt. Naja, gut. Keine Passwortzugangsdaten aufzugegriffen worden. Naja, ja. Gut. Dann wird es schon
passen. Ich hätte damals sogar in der CT gelesen oder so. Und die hatten das, glaube ich, auch so bewertet, dass es wahrscheinlich keinen Zugriff auf die Passwortdaten gab. Ja.
Fuck. Okay. Die Tasse nehme ich natürlich trotzdem. Ist doch klar. Okay. Gibt es sonst noch was, worüber wir sprechen sollten, was die Zuhörerinnen und Zuhörer unserer heutigen Episode tun können, um ihre Risiken zu minimieren?
Ja, also Vertrauensfrage stellen ist schon immer eine gute Sache und mal überlegen, kann ich diesem Dienst überhaupt vertrauen oder muss ich den Dienst überhaupt haben? Das ist teilweise aber auch echt schwierig im echten Leben. Wenn du guckst, fahr doch einfach mal in eine größere Stadt und parke, versuch zu parken, finde mal einen Parkautomaten, der noch Münzen nimmt, gibt's nicht. Die meisten nehmen Kreditkarte. Okay, bin ich komplett okay mit. Kreditkarte funktioniert gerade, aber heute vielleicht nicht. Dann steht da noch, ja, dann benutze unsere App. Irgendein QR-Code. Muss ich jetzt wirklich jeden blöden QR-Code meine Kamera drüber halten? Und das ist auch ein Angriffspunkt. Dann leitet das wieder irgendwo hin. Weil was weiß denn ich, wie die App ausschaut von EasyPark oder wie die ganzen Dinge alle heißen? Dann habe ich schon wieder ein Abflussthema. Dann zahle ich halt dort mit Kreditkarte. Ja, für was denn? Für nix. Dann kommt noch ein Kontrolleur vorbei und da stehe ich natürlich nicht in der Datenbank. Dann kriege ich noch einen Strafzettel und meine 25 Euro und meine Kreditkartendaten sind auch noch weg, weil ich Idiot halt irgendwo meine Kamera über einen QR-Code halte. Also auch da wirklich ganz vorsichtig mal umgehen. Wenn es geht, knibbelt und schaut mal, ob der QR-Code nicht über einem anderen QR-Code klebt. Also man muss den Angreifenden schon...
Stimmt, ja, das habe ich tatsächlich gesehen.
Mhm. Ja, man muss den Hut ziehen vor den Angreifenden, mit welch einer Kreativität die teilweise vorgehen. Ich finde das, also auch wenn es gemein ist für den Einzelnen, wenn er Opfer wird, aber ich finde diese Kreativität schon wirklich beachtenswert.
Mir wird auch eine Sache einfallen aus deiner Anfangsgeschichte, als du von der Dame und ihren Fotos erzählt hast. Super oldschool, aber Backups... Also Datenbackup jenseits der Cloud zu haben, empfinde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt als Experte, aber empfinde ich als durchaus beruhigend zu wissen, dass ich die wichtigsten Daten auf zwei Festplatten an zwei verschiedenen Orten auch nochmal habe.
Ja, absolut, ja. Wenn man dran denkt, ist das super.
Jetzt guckt Joshua ein bisschen betreten.
Ja, also ich habe natürlich auch eine externe Festplatte, auf der ich Sachen gespeichert habe, die mir wichtig sind. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mit meinem Windows-Rechner jetzt auch auf Linux umsteigen.
Sehr gut.
Also ich kann sagen, meine Erfahrung, ich schulde das ja noch dem Discord, da einen Bericht reinzupacken. Ich habe mir überlegt, das mache ich am ersten Sonntag zum Digital Independence Day. Weil ich meinen Akt des Independent-Sein veröffentlichen mit Linux. Aber ich bin jetzt ja schon über einen Monat dabei und ich muss sagen, das ist mein dritter Umstieg auf Linux. Zwei vorher sind also gescheitert und es war noch nie, also wirklich noch nie so einfach wie jetzt. Und wer es geschafft hat, so wie ich, ein bisschen zu verstehen, wie Windows funktioniert, versteht auch mit ein bisschen Interesse super schnell, wie Linux funktioniert. Und ich bin noch lange gar kein Experte da drin, aber ich musste auch keiner werden. Ich habe kein einziges Mal die Kommandozeile gebraucht. Ich konnte mir alles zusammenklicken.
Ja.
Und ich habe die Kommandozeile nur verwendet, wenn ich wusste, was ich da machen will und wusste, dass es schneller geht. Aber die Hürde ist so niedrig geworden, es ist großartig.
Ja, das stimmt.
Ich habe schon diverse Male mein System geupdatet. Linux Mint habe ich genommen. Also ja. Auf Debian basierend, Ubuntu.
Genau,
ja. Weil das einfach von der Oberfläche doch sehr an Windows angelehnt ist. Und das hat mir den Umstieg total vereinfacht.
Ja, die Zeiten der Kommandozeilen-Klopferei sind Gott sei Dank vorbei. Manche Sachen funktionieren noch nicht so gut. Also mein 3D-Drucker zum Beispiel, der mag das gar nicht so gern mit dem Linux. Aber dafür gibt es auch Datenträger. Also ich habe jetzt halt angefangen, STL-Dateien halt zu erzeugen und dann per Datenträger an meinem Drucker anzuschließen. Dann druckt er die halt. Dem ist es wurscht, wo die herkommen.
Ja, ich habe auch so ein bisschen Hardware, die ich noch nicht zum Laufen bekommen habe. Aber ansonsten, Linux funktioniert. Mhm. Also Joshua, go for it.
Mach ich. Okay, gibt es irgendein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber unbedingt in einer Folge über Cyber Security drin sein beziehungsweise vorkommen sollte.
Ja, also Backup ist richtig, aber dann sollte man schon richtig Backup machen. Also ich empfehle da an der Stelle 3-2-1. Drei Kopien auf zwei verschiedenen Datenträgern, wobei eine extern aufbewahrt wird, wäre der richtige Weg. Also schon zwei verschiedene Datenträger und jeweils drei Kopien und einen außer Haus. Also im Unternehmen würde man sagen, in einem anderen Brandabschnitt. Gut, ist jetzt in der Wohnung schwierig, da hat man üblicherweise keine Brandabschnitte, aber der Keller sollte wahrscheinlich nicht der gleiche Brandabschnitt sein wie die Wohnung. Außer man wohnt im Keller, dann ist es alles ein Bereich.
Ja, cool.
Gut.
Dann würde ich sagen, packen wir es ein an der Stelle.
Ja. Ich muss ja schnell mit meiner Frau sprechen, um ein Codewort auszumachen.
Ja, unbedingt
machen natürlich.
Unbedingt machen, ja.
Okay. Ja, Alex, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir werden deinen Podcast Blue Screen nochmal in die Shownotes mitpacken.
Gerne.
Das heißt, für alle, die noch tiefer ins Thema einsteigen wollen, können das da machen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz kurz auf unsere aktuell immer noch laufende Umfrage verweisen. An all unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, umfrage.trecorder.de. Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Schenkt uns 2-3 Minuten eurer Zeit. Das bringt uns weiter in der Planung, wie es hier weitergeht. Vielen Dank dafür an alle, die schon teilgenommen haben und noch teilnehmen werden. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Episode vom Treecorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Treecorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.